Hi, mein Name ist Mod, ich bin vom Backspace und ich habe mal wieder nicht rechtzeitig Nein gesagt. Dementsprechend habe ich die Ehre, die Lightning Talks anzumoderieren und auch währenddessen zu moderieren. Als ersten Talk darf ich direkt so einen Meta-Talk halten über Lightning Talks für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Genau, dementsprechend habt ihr dann gleich eine Einführung. Was sind Lightning Talks? Lightning steht ja für Blitz, dementsprechend ist es ein blitzschneller Talk. Wir wollen Talks maximal 5 Minuten lang halten. Dementsprechend kommen jetzt nacheinander Personen auf die Bühne, die über ein beliebiges Thema ihrer Wahl referieren können. Das kann wirklich beliebiges Thema sein, das muss nichts Technisches oder irgendein Hacker-Thema sein. Das kann auch über die letzte Gartenpflanze, die man angepflanzt hat, sein oder jedes Thema, was einem beliebt. Man muss auch nicht sonderlich viel Ahnung dazu haben. Das kann vielleicht auch ein Anreiz dazu sein, sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Dementsprechend müssen keine polierten Folien zur Verfügung stehen. Ihr könnt einfach am besten ohne Folien referieren. In der Zeit, in der ihr hier auf der Bühne seid, ist wahrscheinlich eh schon die Zeit, wo ein bisschen Rechner zum Laufen bekommen hat und Bild vorhanden ist. Dementsprechend lohnt sich das einfach, möglichst frei über das Thema zu referieren. Wir haben das so gemacht, dass es in einem Wiki eine eigene Tabelle gibt, wo man sich eintragen kann. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt hier als ZuschauerInnen im Raum sitzt und spontan ein Thema habt, schaut am besten auf das Wiki rein, auf md.fairydust.reisen könnt ihr, glaube ich, irgendwo eine Seite sehen, die verlinkt ist, die Lightning Talks heißt, und da seht ihr eine Tabelle. Den ersten Slot, den habe ich gerade. Ich halte, ja genau, jetzt noch 3 Minuten lang noch weiter die Einführung. Währenddessen könnt ihr euch mal durchklicken, schauen, welche Themen es gibt. Und es wird dann so funktionieren, dass ich die Person aufrufe. Wir haben auch die Möglichkeit, dass Lightning Talks nicht aufgezeichnet werden. Also falls es für euch ein Hindernis ist, könnt ihr auch gerne in der entsprechenden Spalte ein Nein angeben. Ich würde beim Aufrufen sagen, dass die Talks dann nicht aufgezeichnet werden. Dementsprechend würde dann auch das Signal von den Videomenschen kommen, die dann die Kameras ausmachen, sodass es definitiv nicht aufgezeichnet wird, und dann könnt ihr auf die Bühne kommen. Also wenn ihr einen nicht aufgezeichneten Talk haben solltet, wartet, bis ich euch dann aufrufe, und dann könnt ihr auf die Bühne kommen, dann können wir mit den Kameramenschen das klären. Ja, ansonsten, genau, wie gesagt, das Thema kann x-beliebig sein. Ja, vielleicht auch einfach ein Thema, wozu ihr brennt und ja, das gerne anderen Menschen nahelegen wollt. Ihr müsst nicht da Experte sein, habe ich schon gesagt. Ansonsten gibt es nicht allzu viel dazu zu sagen. Was noch ganz gut wäre, ist, wenn ihr vorab zu sensiblen Themen eine Content Note abgeben würdet. Das heißt, ja, wenn es möglicherweise Personen unangenehm sein könnte über Themen, die ihr referiert, sagt am besten vorher kurz, was das für Themen sein könnte, sodass Leute, die sich eventuell mit dem Thema nicht wohlfühlen, den Raum verlassen können. Gebt da vielleicht auch ein bisschen Zeit dafür, dass sie aufstehen und gehen können. Das muss niemand persönlich nehmen. Es gibt halt einfach Themenbereiche, wo Menschen unterschiedlich sensibel reagieren. Deswegen wäre es ganz nett, wenn ihr bei solchen Themen eine entsprechende Content-Note vorher nochmal sagt. Genau, wir haben jetzt momentan 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Slots unter md.fairydust.reisen, ansonsten auch einfach nur unter fairydust.reisen oben im Wiki, und dann gibt es eine Seite, die heißt einfach Lightning Talks, weil das gerade die Frage war, wo man die Seite findet. Und da gibt es eine Tabelle, da sind Zeiten angegeben, immer 5-Minuten-Slots, wir wollen so versuchen, innerhalb von 2 Minuten die Talks zu wechseln. Wahrscheinlich wird es dann ein bisschen sportlich, aber wie gesagt, wir haben jetzt erst so circa 5 Slots, die gefüllt sind, dementsprechend haben wir ein bisschen Luft noch auf jeden Fall. Ja, und dann bin ich auch schon in der letzten Minute. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie jetzt stellen, kann ich im Anschluss dann noch klären. Sonst würde ich den nächsten Talk schon direkt ankündigen. Der wäre von V-Mann zum Thema Set, Ausrufezeichen, soll auch aufgezeichnet werden. Bisher keine Content Note. Die entsprechend schon mal am besten vorbereiten. Wenn es einen Laptop gibt, wir haben einmal HDMI und VGA, wobei es bei VGA letzterem das Problem gibt, dass es wahrscheinlich nicht in der Aufzeichnung landet. Wir können ein bisschen den Bildschirm abfilmen, also falls es gewünscht ist eben. Aber genau, zumindest das Publikum sieht die Slides dann. Ja, das war mein Lightning Talk, und dann gibt es jetzt 2 Minuten Umbaupause.
Mein Talk ist eigentlich mehr so eine Aufforderung, um dann ein kleines Spiel zu spielen. Also ich möchte euch das Spiel Set vorstellen. Und das ist ein nices Spiel. Da gibt's, es gibt insgesamt 81 verschiedene Karten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben. Und man muss Sets finden. Eine der Eigenschaften ist hier, es gibt drei verschiedene Farben. Es gibt drei verschiedene Formen. Drei verschiedene Füllungen, also voll, schattiert, leer. Und es gibt drei verschiedene Anzahlen, 1, 2 oder 3. Und also jede Karte hat diese Eigenschaften. Also insgesamt gibt es dann entsprechend 3 mal 3 mal 3 mal 3, 81 Karten. Jetzt muss man von Karten, die ausgelegt sind, Sets finden. Und Sets sind dadurch definiert, dass für jede dieser Eigenschaften gilt, dass aus einer Gruppe von drei Karten jetzt diese Eigenschaften entweder komplett gleich oder komplett verschieden sind. Und um das jetzt mal als Beispiel zu erklären, habe ich ein paar Beispiele. Hier haben wir jetzt so zwei Karten schon mal gegeben. Was wäre jetzt die dritte, die wir hier bräuchten, damit es ein Set bildet? Wir sehen, die sind beide rot. Also unsere Karte, die wir suchen, muss auch rot sein, die dritte Karte. Die dritte Karte, die wir haben wollen, von der Form, wir haben hier gewählt, Raute. Das heißt, die dritte Karte muss das Verschiedene sein, rund, also rot und rund. Wir haben schattiert und voll, also muss die dritte Karte rund und leer sein dann auch, also rot, rund, leer. Und wir haben 3 und 1, also müssen es 2 sein. So. Noch ein Beispiel. Was wäre hier die dritte Karte, die wir benötigen? Farben haben wir schon lila und rot, also muss grün sein. Füllung muss leer sein, weil wir haben schon schattiert und voll. Form muss Raute sein, wir haben schon gewählt und rund. Und Anzahl muss auch ebenfalls 3 sein. Letztes Beispiel, dann habt ihr es kapiert. Haben wir gewählt, beide sind gewählt, also muss auch gewählt sein. Schattiert sind beide, muss auch schattiert sein. Beide sind lila, es muss auch lila sein. Es ist 3 und 2, also muss es 1 sein. Okay, wie schaut es dann im Spiel aus? Im Spiel hat man 12 Karten liegen und muss jetzt hier das Set finden. Sieht schon jemand ein Set? Kann er Set rufen? Okay. Vielleicht hast du auch das Set gefunden, das ich gefunden habe. Okay. Also das zum Beispiel wäre eines der Sets, das hier liegt. Es kann sein, dass es hier noch mehr sind. Ich hab nicht alle Möglichkeiten geprüft. Also jemand hätte jetzt dieses Set gefunden, ruft Set, zeigt das Set, nimmt sich das Set und es kommen 3 neue Karten an der Stelle hin. Wieder schauen alle gespannt auf dieses Bild. Und irgendwann sieht jemand schon ein Set? Ja, das wäre tatsächlich eins. Ich habe ein anderes gefunden. ich habe das hier gefunden. Das ist auch eins. Wie man sieht, 1, 2, 3, alles verschieden, alles lila, genau. Entsprechend gehen wir es weg. Jetzt noch das letzte. Sieht da jemand ein Set? Dreier gewählt. Welche Kombo? Nee, sehe ich nichts. Ja, stimmt, die 3-2er, die sind ein Set, genau. Ich habe ein anderes gefunden, ich habe das hier gefunden. Ja, das wäre das Set, das käme weg. Und entsprechend geht das Spiel immer weiter. Also wenn ihr Lust habt, ich habe die Karten da, wir können es spielen. Ja.
Ja, danke an Vormann für die Vorstellung von Set. Als nächstes würde dann Franz auf die Bühne kommen mit dem Thema archäologische Prospektion. Und es soll auch aufgezeichnet werden, wenn ich es richtig sehe.
Sehen es. Also, stellt euch vor, ihr seid in einer wunderschönen Stadt, die hat eine Wiese und da soll ein Parkhaus hin. Dann wollt ihr wissen, was da war, damit ihr wisst, wie teuer es ist, das Ganze archäologisch anzuschauen. Also, ihr erstmal, ich bin ja ganz nur Hobby und ich finde das Ganze ganz spannend, aber ich weiß davon nichts. Wenn ihr davon mehr wisst, bitte sagt mir danach was. Insbesondere, wenn ich was Falsches labere. Aber ich finde es ganz spannend, vielleicht findet ihr es ja auch spannend. Das ist ziemlich teuer. Und wenn man nicht mal weiß, was man zu erwarten hat, dann kann man gar nicht schauen, dass man die Experten dafür da hat und dann dauert es alles noch länger und wird alles noch teurer. Und darum haben sich die Wissenschaftler ein paar tolle Sachen ausgedacht, wie man versuchen kann zu raten, was unter dem Boden ist, wenn man jetzt einfach nur auf der Wiese steht. Natürlich kann man drüber fliegen, schauen, was andere schon ausgegraben haben und so weiter. Methode 1 ist, man misst den Widerstand der Erde an unterschiedlichen Stellen. Da geht man mit so einem Ding rum, da sind so zwei Spitzen dran, da misst man den Widerstand zwischen den Spitzen und dann sind noch mal woanders zwei Punkte im Boden, da misst man da auch noch mal den Widerstand und dann kann man eine Karte erstellen, wo man die Orte findet, wo der Widerstand, der Stromwiderstand der Erde besonders groß ist. Das kann zum Beispiel sein, weil da eine Mauer ist oder weil da eine Straße war und deswegen der Boden besonders trocken ist. Und woanders ist ein Graben. Dann ist der Widerstand deutlich niedriger. Damit kann man relativ einfach einen Plan von einer Stadt oder einem Gebäude herausfinden. Manchmal funktioniert das weniger gut, zum Beispiel wenn es zu heiß ist. Dann gibt es noch diese Methodik. Das ist jetzt ein Wissenschaftler, der hat so einen langen Stab. Da sind oben und unten jeweils ein Magnetfeldsensor. Der misst das Magnetfeld der Erde und der hat zwei, mit denen kann er ausrechnen, was direkt unter ihm ist im Vergleich zu einfach von der Seite. Und dann misst er sehr kleine Änderungen im Magnetfeld. Damit kann man zum Beispiel finden, hier sind ein paar Punkte, wo besonders viel Magnetfeldabweichungen sind. Da war mal ein Feuer, also ein richtig mächtiges, großes Feuer. Und damit kann man auch sagen, so, hey, hier sind viele Feuer gewesen, vielleicht waren hier Menschen. Außerdem kann man damit Gräben erkennen, weil Gräben füllen sich tendenziell über die Zeit mit dem, was da reingeweht wird, zum Beispiel Asche. Und Asche kommt von Feuern, ist so magnetisch relevanter. Oder Müll. Müll ist auch sehr beliebt. Und wenn man jetzt ganz genau wissen will, dann gibt es dieses teure Gerät, das ist ein Radar, ein Ground Penetrating Radar. Das fährt man da drüber und dann kriegt man so eine Schicht durch die Erde. Und dann kann man sogar sehen, wie tief Sachen sind, so ein bisschen mehr genauer, was das ist. Und das macht man dann auch wieder so das ganze Feld oder Wiese lang. Und dann kann man auch daraus sehen, was denn da jetzt potenziell sein könnte. Das Problem ist, es ist teuer. Darum wird das gemacht, wenn notwendig. Im Endeffekt wird dann in der Regel gegraben, weil man kann immer was übersehen haben. Das hier sind zwar potenziell Gräber, die vielleicht gefunden wurden, aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass da in die Erde besonders verdichtet ist, weil da mal vor 5 Jahren ein Kran aufgebaut wurde. Gibt's Fragen? Ich habe da so eine Fernsehserie namens Time Team gesehen und ich fand das super spannend und dachte, hey, das, ne, ich möchte da eigentlich mehr drüber erfahren, es ist leider ein bisschen schwer, da überhaupt so reinzukommen. Aber darum ist es mein Lieblings-Lightning Talk-Thema. Damit rechnet niemand. Es gibt noch. Die Frage war, was. Es gibt noch leider, ja. Man kann auch schauen, wo das Gras als erstes abstirbt. Man kann die ganz kleinen Unebenheiten im Boden, die auch so nicht so schnell ausgepflügt werden, mit leider, dass man einfach genau die Höhen misst, machen. Man kann in Dokumente schauen, was denn da mal früher, was denn da steht, was da sein soll. Das kann alles helfen. Gibt es einen Ort, wo ich das am liebsten mal ausprobieren würde? Tendenziell, ich hätte am liebsten mal eine ordentliche Survey von dem Park in der Nähe von wo ich wohne, weil dann könnte man das mal nachmachen, dann könnte man seine eigenen Geräte bauen und schauen, wie die, ob die ähnlich sind. Leider werden die Rohdaten nie veröffentlicht, aber wenn man da nicht nachfragt, habe ich gehört, kriegt man die nochmal.
Der nächste Talk soll wieder aufgezeichnet werden, dementsprechend kann das wieder angeschaltet werden. Ich kriege das okay. Und zwar wäre Martin M. mit dem Thema dran, primitives Asset Management mit Textdateien. Dazu gibt es auch ein Pad, ist in der entsprechenden Tabelle verlinkt, falls ihr Interesse daran habt. Ansonsten würde ich dir die Bühne übergeben. HDI kriegst du.
Okay, primitives Asset Management mit Textdateien. Was wir hier sehen, ist ein Enterprise, irgendwie Asset Management, da kann man Dinge, also Server, welche Softwares auf Servern und so weiter verarbeiten. Es gibt Firmen, die das anbieten. Ich war auch auf dem Kongress von dieser Firma, das Produkt heißt iDoIt und da gab es Eis mit Gold. Das Produkt ist ein Beispiel, wie man mit einem schlechten Produkt eine gute Firma machen kann, könnte man sagen. Ich kenne jetzt Produkte, da sind die Firmen bankrott, die Produkte sind super, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist gerade im Bereich Hochschulen relativ weit verbreitet, um seinen Kram zu sortieren. Welche Server haben wir? Sind die alle sicher? Sind die alle verzeichnet? Sind die Lizenzen okay? Solche Dinge. Und wir haben jetzt festgestellt, die Hochschulen, die das haben, die zahlen Lizenzen pro Server, den man hier eintragen kann. Es ist eine Open-Source-Software laut Selbstbeschreibung. Und die stellen Leute ein, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, um Python-Dateien zu schreiben, um Quirks hier zu vermeiden. Also die haben das Produkt und die kämpfen eigentlich mit dem Produkt den ganzen Tag. Und wir haben das auch gemacht in unserer kleinen Provinzinstitution, noch in einem kleinen Provinz-Subteil von der Provinzinstitution Uni Bamberg und haben dann festgestellt, okay, wir sind damit so überfordert, kann man das nicht als Textdatei machen. Und ja, wie wir das im Moment machen ohne iDoIt, das kann man jetzt aber auch auf alles Mögliche, was man irgendwie verzeichnen will, vielleicht verallgemeinern. Es ist auch ganz trivial, aber wenn ich jetzt hier einen neuen Server anlegen würde, oder einen neuen, ja, Host, mache ich mal kurz. Also das ist jetzt hier der Markdown-Editor der Wahl. Also da kann man auch Emacs, VS Code, VI, Logseq, was auch immer nehmen. Das kennt ihr vielleicht alle. Ich habe jetzt hier Obsidian. Und wir haben uns jetzt eigentlich versucht, möglichst simpel, möglichst it's all text, it's all eincheckbar in Git und sonst was, aber man kann trotzdem daraus Ansible Playbooks extrahieren oder irgendwelche Dinge generieren. Uns überlegt, wie kann man das denn eingeben und Multi-User. Es ist total kryptisch, es ist total umständlich, aber es ist alles Text und es ist alles versionierbar in Git. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen neuen Host eingebe, vergrößern kann, dann bekomme ich halt hier ein Template und der Witz eigentlich an dem ganzen Zeugs ist, wir haben uns überlegt, okay, eine Zeile ist die IP-Adresse. Die gebe ich halt hier ein. Dann habe ich hier Member of Typ Surf Infra und so weiter. Hier sieht man dieses Celsius-Zeichen, das ist eine große Innovation von Klaus Stein. Das kann man verwenden, das ist ASCII, das funktioniert, da kann man Dinge verlinken. Und wir können jetzt hier zum Beispiel, wir haben uns überlegt, okay, wie kann ich hier einen anderen Server, ein anderes Teil, einen anderen Service verlinken? Und dann, dass man da, auch wenn das jetzt nicht nur 10 Dinge sind, sondern 1000 oder 10.000, dass ich da was suchen kann, haben wir überlegt, okay, alle Server fangen an oder alle Services. Man könnte das jetzt auch sagen, das sind die Tupperdosen oder die Pies oder was auch immer, die Schräubchen, was ihr inventarisieren wollt. Bei uns fängt ein Service an mit, also Service ist, wir garantieren irgendwas oder kaufen was, mit Celsius, dann Service, dann Unterstrich und dann irgendeinen Namen, zum Beispiel mein Lieblingsding Zammert. Und dann habe ich jetzt hier Zammert Psi für den Lehrstuhl Psi, wird da irgendein Testsystem betrieben, Enter. Und jetzt habe ich hier dieses Ding. Und genauso haben wir das, also kann man sich das ja für andere Attribute überlegen oder man kann sich da halt irgendwelche Dinge, die dann über Autocomplete laufen, zurechtlegen. Man kann dann da klicken, man kommt von dem einen zu dem anderen Ding, wir haben jetzt hier was, das nennt sich Overservice-Zahnmaltbetrieb und ihr seht schon, das ist eigentlich alles ein begehbares Wiki, aber auf Basis von Markdown und überraschenderweise in der Syntax, die eigentlich, die ist so primitiv, die kann jeder Allerwelts-Editor und die kann eigentlich auch GitLab zum Beispiel nativ anzeigen. Also die Seite, die wir hier gerade gesehen hatten, die ist hier jetzt in GitLab, genau. Und da könnte ich mich durchklicken und könnte jetzt sagen, aha, ich bin bei Zammer, da gibt es jetzt Kontakt und da gibt es einen Oberpunkt und einen Unterpunkt, also so Hierarchien, das hängt mit dem zusammen. Dann gibt es den Service Zammert Psi, dann kann ich da tatsächlich sogar im GitLab navigieren, also mkdocs und sonst was wäre noch komfortabler, aber das ist hier wirklich total primitiv, nur GitLab. Und dann sieht man halt hier wieder, es gibt einen Oberservice, es gibt Kontaktdaten, es gibt ein Attribut, was benötigt, da ist auch wieder das schöne Celsius-Zeichen, benötigt diese virtuelle Maschine, von der virtuellen Maschine könnte ich auch wieder zurückkommen und so weiter. Und eigentlich haben wir hier die ganze Funktionalität von sowas wie iDoIt. Natürlich viel primitiver, man muss viel mehr mitdenken, es ist viel mehr basic. Aber eigentlich es ist alles Text und es ist flexibel und es ist total unabhängig und es ist nur zeichenkettenbasiert. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich jetzt vergessen. Wenn das jemand interessiert, wir haben einen Link im Pad und wir freuen uns über Austausch. Ja. Gibt es Fragen? Wenn, dann auch gerne später gleich. Das weiß ich nicht, es ist sehr dünn und es schmeckt scheiße. Also das ist vielleicht ein Placebo-Effekt, aber ich habe es versucht wegzufieseln, weil ich das nicht essen wollte, so Schwermetalle. Ich glaube, es ist nur ein paar Atome dick, aber das wer es mag.
Okay, hallo, ich bin Pidi Flee und ich habe vor ein paar Jahren dieses Driftcard hier gebaut und wollte euch jetzt mal so erklären, wie es dazu gekommen ist und wie es im Prinzip funktioniert. Die Idee selber ist, wie so vieles aus dem Internet. In den Staaten gibt es eine Firma, die nennt sich Crazy Card. Die stellt das Prinzip her, aus Metall, bisschen höher, mega hässlich. Aber das Prinzip war einfach geil, dieses Drift-Prinzip. Deswegen erkläre ich erstmal das Wichtigste, das Drift-Prinzip funktioniert dadurch, dass wir hinten hier bewegliche Rollen haben. Sogenannte Blue Wheels, am besten bekannt von den Einkaufswägen. Und wenn ihr im Einkaufswagen unterwegs wart, merkt ihr ja, die haben keinerlei seitliche Stabilität. Also die nehme ich und dann kann ich sie in alle Richtungen fahren, wie ich sie gerade drücke. Und man stellt sich ja gerne auf den Einkaufswagen drauf und rollt vor und dann landet man irgendwo in der nächsten Wand. Und das Prinzip nutzen wir hier aus, indem wir hier die Wheels dran haben. Und wenn die senkrecht stehen, so wie jetzt, können sie einfach keiner seitlichen Kraft widerstehen und rutschen gleich zur Seite weg. Das heißt, ich fahre geradeaus, lenke ein. Und wenn das gerade Räder wären, dann würden die halt sich irgendwie versuchen verbiegen, aber die gehen nicht aus der Spur raus. Aber die jagen gleich, zack, zur Seite weg. Ist jetzt aber beim normalen Fahren ein bisschen schwierig, weil gerade als Anfängerin kann man sich so richtig handeln. Deswegen gibt es hier diesen Drifthebel. Und zwar setze ich mich auf das Driftcard drauf und durch mein Gewicht geht dieser Hebel runter und dadurch neigt sich dieser ganze Apparatus hinten nach oben. Die Folge ist, dass die Räder geneigt werden. Und durch diese Neigung haben sie nicht mehr die Möglichkeit, sich einfach zu drehen, weil sie sich nur im senkrechten Zustand drehen wollen. Wenn ich jetzt senke, dann haben sie einen sogenannten, ich weiß nicht, ob es jetzt Vorlauf oder Nachlauf ist, auf jeden Fall versuchen sie sich wieder auszurichten. Und deswegen fährt es dann geradeaus. Das heißt, wenn ich in der Sitzposition bin, durch mein Eigengewicht, bin ich eher im Geradeausfahren. Ziehe ich den Hebel, bin ich im Driftmodus und kann richtig dann zur Seite weg. Und kann das auch dann variieren, je nachdem, wie stark ich in den Driftmodus reingehe. Das ist so was das Driftcard eigentlich ausmacht. Zur Genese selber, ich wollte euch mal das ganze Driftcard von unten zeigen. Ups, Kabel. Das Ganze, wir hatten damals im Space eine Ladung von Hoverboard-Motoren bekommen, mit Boards dazu. Und das Schöne an der Hacker-Community ist, sobald irgendein Board rumfliegt, gibt es irgendjemanden, der damit rumhantiert. Und das wurde praktisch geöffnet und wir haben einen neuen Firmware versehen, mit dem man dann auch nur einen Motor betreiben kann und mit verschiedenen Einstellungen, um dann da wiederum schnell und energiesparend fahren zu können oder halt weniger Energie sparen, je nachdem, wie man schnell mal fahren will. Und das haben wir dann verwendet für dieses Driftkart, unter anderem auch fürs Sofa. Und haben das dann hier, oder ich habe das dann hier in die Mitte reingebaut. Hier sieht man noch die Originalaufnahme vom Hoverboard-Motor. Ich bin eher so der Bastler, das heißt, ich bin immer so hands-on. Und deswegen arbeite ich gerne mit Holz, deswegen ist hier auch alles Holz verbaut. Hier sieht man schon, das hat schon gelitten, ist schon ein bisschen dünner geworden. Und von der Konstruktion her ist es hier einfach eine alte Federgabel von dem Fahrrad. Ups. Hier drin sieht man noch die Aufnahme von den Federgabeln. Und das Ganze ist dann hier auch nur, sehen Sie, bleibt hier oben, ist auch hier noch die ganze Gabel zu sehen. Und das hier ist auch der Vorbau. Auf dem Vorbau ist ein schöner Trecker, Lenker, und damit kann man dann hantieren. Vorne ist die ganze Elektronik drin. Und was auch ein Problem war, ist, wir haben jetzt einen Mittelmotor, das heißt, es dreht sich. Das heißt, ich kann das mal drehen. Und die Leute, die damit gerne anfangen, sind etwas verwirrt mit der ganzen Lenkung, weil ihr auch sehr direkt arbeitet. Und versuchen das immer 30 Mal im Kreis zu drehen. Aber ich habe hier ein Kabel, das durch das Rohr durchgeht. Das geht hier vorne raus in die Elektronik. Nach 2 Umdrehungen wird es dann schnapp machen. Deswegen habe ich hier dann nochmal eine Drehbegrenzung aus einem alten, ich glaube, Syndrologurt. So dass man dann praktisch immer nur in beide Richtungen begrenzt ist. Außerdem haben wir zu dem Zeitpunkt gerade unseren Laser bekommen. Und Florian, der auch gerade einen Vortrag gehalten hat über sein Boxes Pi, hat das dann auch entwickelt. Und dann war irgendwie so die Idee, warum nicht lasern? Und dann haben wir das ganze Ding dann aus dem Laser geschmissen. Hält erstaunlich gut. Es gibt es jetzt schon 5 Jahre. Und ja, gibt es Fragen dazu? Ansonsten nachher einfach nehmen, damit rumfahren, Spaß haben. Bis jetzt hat es alles überlebt. Vielen Dank. Ja, genau. Die Frage war jetzt, wie schnell fährt es und wie schwer ist es? Ich habe keine Ahnung. Es ist, wie ich gerade gemeint habe, ich baue das Zeug einfach, gucke, was funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wird iteriert. Und Geschwindigkeit war nie angedacht. Sagen wir mal so rum, die Geschwindigkeit ist nicht das Entscheidende. Es sind die G-Kräfte, die sogenannten PD-Fliehkräfte. Deswegen, also die Geschwindigkeit. Ich habe auch einen Regler drin. Das heißt, ich habe so eine Kindergeschwindigkeit drin. Also ich habe einen Analogregler, da kann ich dann langsam drehen und schnell drehen. Und wenn ich das Ding auf Höchstgeschwindigkeit setze, ist es nicht mehr handelbar. Es ist eigentlich unmöglich, damit zu fahren. Die Batterie hält relativ lange, wenn man im moderaten Modus fährt, aber ich habe es auch nie gecheckt. Halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde. Im Schnellmodus dementsprechend schneller. Die längste Strecke, die du gefahren bist? Ja. Na, dreimal um das Gelände. Nee, außerhalb der ist ja nicht straßenlegal, das Ding. Außerdem macht der Stress keinen Spaß, weil da kann ich nur gerade ausfahren. Ich will da driften. Also wenn man jetzt richtig schön damit fahren will, empfehle ich Hallenboden, weil der ist schön glatt. Draußen kann man auch damit fahren, ist kein Thema. Das geht. Ja? Genau, die Frage, manchmal kippt's. Das kippt, weil du nicht im Driftmodus bist. Weil im Drift, wie ich vorhin erklärt hatte, wenn du lenkst, dann versuchen sich die Hinterräder, können sie nicht ausbrechen. Wenn sie nicht ausbrechen können, kippt das ganz einfach. Stell dich im Driftmodus, bricht es einfach aus, dreht sich zweimal um den Kreis und dann kippt überhaupt nichts. Es ist halt, gerade wenn du beginnst zu fahren, hat man immer Angst mit diesem Driftmodus und tu den Hebel mal runter und dann kippt er um. Deswegen immer Hebel oben lassen. Okay, man kann dann eine nebenstehende Person ummähen, das ist auch nicht gut, aber muss ich entscheiden, neben die Person nebenan oder einer selber. Noch eine Frage? Keine? Die Frage war, zu viel Zeit muss ich in den Bau investieren? Schon. Es lässt sich auch ganz schwer sagen, weil das ist gesagt, das ist ja eine Prototypgeschichte. Ich habe irgendwann angefangen, dann habe ich das Chassis gebaut, dann das andere und hin und her. Und ja, es ist schon weg. Also ist auch sehr beliebt, also müsst euch da wirklich Nee, ich bin schon oft gefragt worden, wie lang und so. Das ist so Iterationen, das kann man nie, dann ist man mal 2 Tage dran und dann liegt es wie eine Woche rum. Dann kommt irgendeine Veranstaltung, dann muss es fertig werden und dann haut man halt rein und dann funktioniert das. Okay.
Doch, eine Meldung ist da dann, ja. Dann Applaus für den Vortrag. Ich weiß natürlich nicht, worum es geht. Dann lassen wir uns doch gemeinsam überraschen.
Sieht gut aus. So, bitte nicht erschrecken, wenn du jetzt ein paar Formeln hier siehst. Es geht jetzt um implizit Surface Geometry und ob man das auch mit ChatGPT machen kann. Ich habe eine Software geschrieben, das ist eine Python-Library, die nennt sich XYZCAT. Kann man es sehen? Soll ich es noch ein bisschen vergrößern, glaube ich? So. Das schiebe ich mal hier weg. XYZCAT Import Render ist die magische Zeile zum Einbinden und das hier erzeugt eine 3D-Datei, eine STL-Datei, Render in Save. Hier gebe ich eine Genauigkeit an und hier eine Funktion. Das ist eine ganz einfache Zauberei. Ich definiere die Funktion in Abhängigkeit der 3 Raumkoordinaten X, Y und Z und an allen Punkten, wo die Funktion in True zurückgibt, ist Material. Ansonsten ist es eben freier Raum außenrum. Und hier habe ich ein Beispiel für eine Katze. Die hat ChatGPT erstellt. Man sieht ja auch den Endteil hier, wo das Return kommt. Distance to Head ist kleiner als 0, also Return True. Oder to body und so weiter und so fort. Ich führe es kurz aus. Es dauert einige Sekunden, bis es gerechnet hat. Und jetzt kann ich mir das Ganze anzeigen lassen. Und das ist jetzt die Katze, die sich ChatGPT ausgedacht hatte. Es ist ein bisschen gewagte Kunst. Dann probieren wir es einfach nochmal. Also ich habe ChatGPT einfach weiter gefragt, ob er das weiter optimieren kann, dass es ein bisschen mehr wie Katze aussieht. Hat er jetzt auch durchgerechnet. Schauen wir uns das noch an. Na. Ja, sieht mehr aus wie ein Teddybär irgendwie. So richtig wie eine Katze noch nicht. Oder wie eine Hand vielleicht mit 3 Fingern. Vielleicht gibt es ja noch eine Variante. Ich glaube, genau, das war die erste Variante, zweite Variante und die dritte Variante hier. Vielleicht wird das was. Und ja, bisschen besser ist es schon. Es hat 2 Beine unten, steht aufrecht. Ein kleiner Teddybär, keine richtige Katze. Wie habe ich das nun gemacht? Ich habe ChatGPT halt einfach 3 nach ausgefragt, nach implizit Surface-Geometrie. Habe dann gefragt, dass er nicht nur die Oberfläche angeben soll, sondern quasi innen und außen, also innen true, außerhalb false und nicht nur die genaue Kante der Oberfläche, nicht nur die Punkte auf der Oberfläche. Und dann hat er mir das immer so ausgegeben, wie ich das nicht gebraucht hatte hier. Dann habe ich ihm mal ein Beispiel gegeben. Ich habe das hier weiter unten stehen. Ich habe ihm ein Beispiel gegeben, wo ich hier reingeschrieben habe, wie ich die Library importiere, dass ich hier dieses Just-in-Time-Compile-Decorator brauche, damit es überhaupt schnell genug rauskommt und den Teil hier unten. Und dann hat er mir das auch gleich passend generiert. Und da habe ich das weiter probiert und am Ende hat es tatsächlich funktioniert auf Anhieb. Also ich musste dann auch nichts mehr hier dran korrigieren, es ist durchgelaufen. Und jetzt schauen wir uns vielleicht, haben wir jetzt noch ein Beispiel, das hier. Ich glaube, das ist ein Huhn. Also ich habe das jetzt noch ganz schnell reingeworfen. So, wir sehen das Huhn gleich. Hier, man sieht die beiden Räder an den Seiten und den Propeller hier vorne. Nervt, sieht schon fast aus wie ein Huhn hier oben, der Kamm hier vorne, der Schnabel. Link dazu. github.com ztesla xyzcat, das Internet spinnt gerade wieder rum, es kommt nichts raus, aber ihr könnt euch die Zeile abschreiben, die da oben steht. Vielen Dank. Noch Fragen? Ja, ja, da hinten. Ich habe es jetzt nicht gerade. Ja, also es geht um den Nutzen davon. Es gibt also zwei Sachen, die Implicit Surface Geometry wird technisch schon eingesetzt, also zum Beispiel Wärmetauscher mit einer Gyroidstruktur, die sehr kompakt und sehr effizient sind, werden auf diese Art und Weise designt und 3D gedruckt. Und wie das vielleicht für ChatGPT, was das bringen könnte, das ist vielleicht eher sowas wie, ich möchte sowas neu lernen und brauche mal ein Beispiel, dass ich das einfach mal sehe als Anregung, und dann muss ich natürlich noch viel dran ändern, weil die Qualität war noch nicht ganz so gut, aber wenn dann GPT-5 rauskommt, dann kann das wahrscheinlich Elefanten und Schlangen und ganze Szenen designen, würde ich mal denken. Weitere Fragen? Ja, was? Wärmetauscher, ja? Ja, genau, Wärmetausche kann er dann auch generieren. Gleich optimiert mit dem Durchfluss der Gase und Materialmenge und den Anschlüssen und alles, was dazugehört. Kann dann bestimmt auch physikalische Modelle verwenden. Weitere Fragen? Sieht nicht so aus, wir können uns ja auch dann später nochmal unterhalten. Vielen Dank.
Laut Plan gibt es jetzt noch einen Slot, der besetzt wurde von Venti immer noch. Ah, perfekt. Dann haben wir Venti da zum Thema Lasers in Hackspace. Genau, darfst du gerne vortragen. Soll auch aufgezeichnet werden.
Also, ich bin Venti aus dem Hackspace in Regensburg. Und ich wollte euch erzählen, wir haben uns einen weiteren Laser gekauft und mehr Laser, mehr gut, und warum wir das so gemacht haben. Also grundsätzlich haben wir jetzt CO2-Laser im Hackspace. Viele Hackspaces haben das, hat 10,6 Mikrometer Wellenlänge, kannst du Holz mitschneiden, kannst alles schneiden, außer Metall. Und dann dachten wir halt, na gut, wir wollen auch Metall schneiden, brauchen wir etwas von höherer Wellenlänge. Da haben wir jetzt was von 1064 Nanometer, also wenn man das hier mal am Wellenlängendiagramm anschaut auf meinem Shirt, gibt es halt das farbige Licht und hier unten kommt dann halt das Infrarote. Wie kommt man dazu, sowas zu kaufen? Also bis in den letzten Jahren haben solche Laser halt so 50.000 Euro gekostet. Jetzt gibt es aber China und es gibt irgendwelche Influencer auf YouTube und den folge ich halt, und dann sieht man halt, okay, man kann so Laser kaufen aus China, die gleichen Leistungsdaten haben wie die aus Europa und kosten aber nur noch 3.000 Euro. Dann dachte ich, ja gut, kaufe ich mal, kein Problem. Hab da hingeschrieben, ja, wie ist denn das so, wenn ich den bestelle, wie kommt denn der an? Mit Zoll und so, kennt man ja, bleibt dann irgendwie hängen. Dann haben die mir gesagt, naja, kein Problem, wir verzollen das für dich, dann musst du dir keine Sorgen machen. Dann dachte ich mir, gut, bestelle ich mal, habe ich auf Bestellen geklickt, dann überweist du per PayPal an irgendeine Zeichen, die du nicht lesen kannst, Geld und hoffst, dass was passiert. Dann habe ich noch eine E-Mail hingeschrieben, gefragt, wie ist denn das so? Das Ding kommt ja ohne Gehäuse, ich möchte ein Gehäuse außenrum bauen und dann eine Tür aufmachen können und dann soll der Laser ausgehen, wenn die Tür aufgeht. Ich habe gesagt, nee, sowas gibt es bei uns nicht. Kein Problem. Die hat gesagt, hier, das orange Teil da, da ist so ein oranges Ding, das stellst du einfach so hin, dass du zwischen dem Laser so stehst, alles sicher. Musst einfach nur immer Windschatten von diesem orangen Teil da bleiben. Ich sagte, nee, das geht doch nicht. Komm, baut mir doch irgendeinen Interlock hin, dann kann ich selber nach Gehäuse außenrum bauen. Dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, gute Idee, hat noch keiner gehabt. Bau mir der ein, dauert 6 Wochen länger, kriegst du dann halt. 6 Wochen später haben sie mir eine E-Mail geschickt mit einem geheimen YouTube-Link, mit einem Video, wo ein kleines, eine Technikerin mir gezeigt hat, wie man den Knopf drückt, dass der Laser ausgeht, wenn man eine Tür dran baut. Okay, kein Problem, können Sie schicken. Die haben sogar eine Laserschutzbrille mitgeschickt. Die sieht man auch unten auf dem Bild, hier. Ich habe die noch nicht aufgesetzt. Don't do that. Gott, wie sieht es jetzt aus? Dann kriegst du so einen Kasten. Da unten ist der Laser drin. Der wird mit einer Glasfaser nach oben gebracht und dann ganz viele Teile, schraubt man so ein bisschen zusammen, richtet so ein bisschen aus und los geht's. Das kannst du machen, du kannst Sachen entfärben. Hauptsächlich kannst du mit dem Laser Pigmente kaputt schießen. Das heißt, hier haben wir so ein Benchy aus einem 3D-Drucker, da kannst du was draufschreiben, das wird halt dann beschriftet. Du kannst aus dünnen Metallblechen was rausschneiden, haben wir hier gemacht, so ein Logo von der Easterhack. Diese Dinger, das nennt man Gobo, das kann man in so einen Scheinwerfer einbauen und dann kann man es an die Wand projizieren. Und so konnten wir auf der Easterhack on demand Stencils auslasern, um halt neue Sachen an Wände zu projizieren, weil das ist so next big thing, ja. Wenn du irgendwie eine Botschaft hast, einfach an Wände projizieren, Wände sind kostenlos, sind draußen, sind überall, kann man benutzen. Man kann sein Besteck beschriften, ja, Messer links, Gabel rechts, kann man dann einfach zwei Messer hinlegen, auch erledigt. Ganz lustig, man kann hier so bunte Sachen aufgravieren, aufwachsen lassen. Das hier ist eine Edelstahl-Visitenkarte, kann man sich auch bestellen in China oder auf eBay. Und wenn man dann mit den richtigen Settings, da kann man hier so ein Grid auslasern, mit der richtigen Stärke drauf lasert, dann wird es halt bunt. Also kannst du bunt beschriften für alle Ewigkeiten, steht dann einfach da drauf. Genau, wenn man es im richtigen Winkel anschaut, kriegst du mal den ganzen Regenbogen dann hin. Wie sieht es dann aus in der Praxis? So sieht es dann aus, wenn der lasert. Was man jetzt hier hell sieht, ist die Oxidschicht, die aufwächst, da wird da liegt Licht bei frei. Was kann man noch machen? Chips decapsulaten, also hier mal so ein Raspberry Pi 1, der war irgendwie kaputt, jetzt wollten wir wissen warum, können wir mal aufmachen. Das heißt, hier unten liegt dann das Board, hier ist eine Lupe, ich habe noch eine kleine Lupe mit reingestellt, die auf dem Bildschirm wieder ausgibt, was ihr in groß sieht und dann kann man das Bolt Compound da weglasern und kann da drauf schauen. Sie kann die Transistoren sich anschauen und dann das Repair-Café geben, die können das ja dann wieder reparieren. Was gibt's noch? Es gibt so Spray. Man kann Laserdrucker-Simulationen spielen. Du hast so ein Spray, das sind so Tonerpartikel drin, das kannst du auf alles sprayen, was so gibt. Und mit dem Laser dann festmachen. Das heißt, das sprayst du drauf, laserst drauf, spülst den Rest ab, da steht was in Schwarz auf irgendeinem Objekt drauf. Schutzbrille, ganz empfohlen, habe ich mir ja noch gekauft. Gibt es in Deutschland vom Fachhändler von Ufex, die machen normalerweise so Skibrillen, kannst du dir bestellen. Und hier im Hintergrund sieht man jetzt hier, wie der Laser in dem Kasten steht und so drauf lasert. So sieht man das, wenn man das mit Schutzbrille dann, also mit dem Handy filmt, siehst du halt, wie der die Partikel da verdampft und fest tut auf hier so ein Glas. Jetzt habe ich noch 30 Sekunden. Hier Realtime-Aufnahme, so, das ist so die Geschwindigkeit. Der hat dann so kleine zwei Spiegelchen, wird auf die Oberfläche projiziert. Du kannst eine SVG-Grafik reinladen, genauso mit Lightburn. Lightburn-kompatibel, kauft euch einen, der auch mit Lightburn geht. Dann könnt ihr im Hackspace euch eine Lizenz sparen und einfach nur umschalten zwischen den zwei Lasern. Genau, und dann kann man halt seine persönlichen Tassen gravieren und da halt irgendwelche Sachen drauf tun. Ich glaube, das ist eh so das letzte Bild. Ja, genau, man kann noch so Rotary-Units kaufen. Kommen auch einfach an per Post, kein Problem. Zoll interessiert sich nicht dafür, CE-Zeichen ist auch nicht drauf. Geht einfach. Mehr Laser, mehr gut. Gut. Dann am Void Camp kann man wieder lasern. Fragen? Ja. Naja, jedes Material hat ein gewisses Absorptionsspektrum. Wenn du eine Glasscheibe anschaust, die ist halt transparent im sichtbaren Licht, also hier zwischen Blau und Rot und im Infraroten nicht. Und wenn ich zu Infrarot bin, dann interagiert der Laser nicht so sehr mit dem Ding. Und bei der 1024 Nanometer, dann absorbiert das Material halt und reflektiert es nicht. Und dann wird es aufgenommen und dann, wenn man halt, bei dem Laser kannst du nicht kontinuierlich lasern, sondern machst du ganz, 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 ganz kurze Pulse. Der hat zwar nur 30 Watt, aber du kannst sie auf 10 Nanosekunden zusammenschubsen, sodass du halt einen 7 Kilowatt Puls hast. Und wenn du mit 7 Kilowatt irgendwo was draufschießt, dann verdampft es halt sofort. Und deswegen kannst du durch Metall schneiden. Umgekehrt ist die Haut, die leitet es sofort weg, also die verdampft dann nicht. Also du könntest theoretisch, wir haben es mal mit einer Scheibe Wurst ausprobiert, drunter legen, da passiert gar nichts.
Okay, dann nochmal danke an Venti für den Pew-Pew-Talk zu Lasers in Hackspaces. Wir hätten jetzt sogar noch einen Slot, falls sich jemand wirklich noch spontan, wieder erwarten, entscheiden sollte, einen Talk zu halten. Mir wird schon Richtung Leute gezeigt. Nee, verschränkte Arme. Dementsprechend, glaube ich, war es das. Ich bedanke mich an allen Leute, die sich doch aufraffen konnten und nicht widerstehen konnten, dass ich sie angequatscht habe oder aus eigener Motivation sich entschieden haben, einen Talk zu halten. Vielen Dank. Falls ihr Fragen zu den jeweiligen Themen habt, geht auf die Leute gerne zu. Das ist ja auch immer so ein bisschen als Anstoß gedacht. findet euch hier. So groß ist es nicht. Ich denke, das kriegt ihr hin. Dann nochmal danke an alle für die Lightning Talks.